Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Alexandra von Rehlingen. Ich heiße Karin Röder. Vor 25 Jahren haben Sie mit Ihrer Geschäftspartnerin eine Public Relation und Event Agentur gegründet. Und diese Agentur zählt inzwischen zu den bedeutendsten dieser Art in Deutschland. Denn Sie, Frau von Rehlingen, haben schon Events gemanagt, als dieser Begriff in Deutschland überhaupt noch nicht geläufig war. Und wir freuen uns heute, eine Eventmanagerin der ersten Stunde begrüßen zu können, hier im Doppelkopf. Herzlich willkommen, Frau von Rehlingen.
Vielen Dank für die Einladung.
Heute gibt es ja Studiengänge und Fachakademien in Sachen Event. Und als Sie 1986 Ihre Firma gegründet hatten, gab es sowas in Deutschland noch gar nicht. Erzählen Sie, wie fing das bei Ihnen an?
Also ich bin in die ganze Branche eigentlich als Quereinsteiger gekommen. Meine Partnerin Andrea Schöller hat Kommunikation studiert und hat wirklich immer genau den Plan gehabt, Public Relations und auch Events zu machen professionell. Ich habe damals Sinologie studiert, also Chinesisch, weil ich schon damals sehr an China als Land, als Markt, als Zukunft geglaubt habe und bin aber dann wirklich Learning by Doing in die Branche eingestiegen und eben sehr schnell und sehr heftig, und wir haben auch relativ schnell Erfolg gehabt und viel zu tun, sodass ich leider die Sinologie dann an den Nagel gehängt habe, was ich heute natürlich sehr bedauere, und mich ganz meinem Public Relations Job gewidmet habe. Und unser allererstes Event, was eigentlich mehr wie ein Zufall über uns kam, war in München. Das war die Premiere eines englischsprachigen Theaters, The British Theatre. Und das ist unvergesslich für uns, weil in dieser Nacht ist der Tschernobyl-Unfall passiert. Und wir hatten im Theater an der Leopoldstraße unendlich viele Gäste und prominente Gäste und Presse. Und das war sehr aufregend. Insofern ist unser Eventstart ziemlich fulminant gewesen.
Und Sie hatten auch was zu tun, das habe ich jedenfalls über Sie gelesen, mit dem Schleswig-Holstein Musikfestival, für das Sie, als das anfing, die Pressetermine gemacht haben.
Ja, das war eigentlich so meine wirkliche Schule, weil als Justus Franz das gegründet, der hat ja im Grunde das Format erfunden, diese Art von Festival. Und als er das Schleswig-Holstein Musikfestival gegründet hat, war es einfach noch nicht üblich, dass große Marken, große Automarken, große Foodketten mit Sponsorengeld in solche Kulturveranstaltungen reingehen, sie fördern und auch selber Gäste einladen und sozusagen diese Verquickung von Kommerz und industriellen Firmen mit Kunst und Kultur auf so hohem Niveau stattfindet. Und das war wirklich neu, und da haben wir auch wahnsinnig viel gelernt und eben viel umgesetzt, und da profitieren wir eigentlich heute noch davon.
Justus Franz, nebenbei bemerkt, der Gründer des Schleswig-Holstein Musikfestivals, Ihr erster Ehemann. Und wenn ich mich recht erinnere, war das damals auch eine Zeit, weil Sie gerade sagen, Verquickung, Kunst und Kommerz, Wirtschaft und Kunst, da war das noch gar nicht so gut angesehen. Da hat man sich gesagt, was hat Kunst eigentlich mit Geld zu tun? Was hat Kunst mit Wirtschaft zu tun? Das ist inzwischen anders. Ne?
Absolut, das ist vollkommen anders. Damals war auch Public Relations noch als dubiose Gattung angesehen worden. Die Leute wussten auch nicht so richtig, ist es jetzt Werbung oder ist das Promotion? Damals war Public Relations halt in Amerika, was immer schon gang und gäbe. Und in jeder großen Firma gab es eine meistens an der Chefetage angesiedelte Public Relations Abteilung. Und das war damals in der Tat so. Die Leute waren noch etwas zurückhaltend, und es hat sich aber dann eben ja sehr schnell geöffnet und geändert, weil es auch gar nicht anders ging, denn weil viele Kultur- und Kunstveranstaltungen könnten natürlich gar nicht mehr stattfinden, wenn nicht privates Geld, sprich Geld von größeren Firmen, da einfließen würde.
Und heute gibt es viele Festivals dieser Art, und bei Ihnen, Frau von Rehlingen, kam seinerzeit eines zum anderen. Großveranstaltungen gab es ja schon immer. Nur, was macht eine solche Veranstaltung zum Event?
Also für uns ist das Wichtigste an einem Event nicht das technische Umfeld, weil das muss selbstverständlich klappen. Das heißt, die Logistik muss perfekt funktionieren, die Location muss stimmen, die Beleuchtung muss stimmen, die Akustik muss stimmen. Aber das, was eben wirklich das Schwierigste ist und meiner Meinung nach das, was das Event wirklich zu einer besonderen Sache macht, ist die Zusammensetzung der Gästeliste. Das heißt, die richtigen Persönlichkeiten müssen da sein, es muss passen zum Event, die müssen sich wohlfühlen, die müssen ihren Auftritt haben, und es lebt im Grunde am Ende des Tages von den Gästen.
Und da kommt wieder Ihr Public-Relation-Handwerk ins Spiel. von dem Sie wahrscheinlich auch in Sachen Event profitieren können.
Absolut. Es ist ein einziges Netzwerken. Ja, es ist wirklich, das Networking ist wirklich ganz wichtig, denn wenn man nicht die Menschen kennt und weiß, wer auf der Gästeliste steht, und zwar, wir arbeiten ja aus den drei Hauptmedienstädten Hamburg, München, Berlin heraus, und wenn man da nicht seine persönlichen Beziehungen hat, ist es einfach wahnsinnig schwer zu beurteilen, wer passt zum Event. Wir machen das natürlich im Auftrag der Kunden und wir kriegen Vorgaben, wen die gerne hätten, und die haben auch selber eigene Gästelisten, aber dann das Feintuning, die Leute richtig zusammenzustellen und am Ende auch richtig zu platzieren, wer sitzt mit wem und neben wem und so weiter, das ist dann eben wirklich das Know-how, was man auch nicht lernen kann an der Akademie, das ist immer eine Sache, die man wirklich durch lange Jahre der Praxis eigentlich nur beherrschen kann.
Muss man auch ein bisschen mitbringen. Und die Gastgeber, von denen Sie gerade sprachen, das sind Gastgeber von gekrönten Häuptern oder bedeutenden Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft, Politik, auch Modeunternehmen sind dabei und die wenden sich dann an Ihre Agentur, an die Agentur Schöller und von Rehlingen, wenn Sie ein offizielles Programm planen wollen. Angenommen, Kate und William kündigen sich an. Und Ihre Firma, Frau von Rehlingen, ist mit der Veranstaltungsorganisation beauftragt. Was ist zu tun?
Also das wäre natürlich großartig, wenn das so wäre, sowohl für Deutschland als auch für uns. Aber wir haben ja sowas Ähnliches schon mal gemacht für Kronprinz Haakon. Dann müsste man natürlich genau, es gibt ja da immer ein strenges Hofprotokoll, und da müsste man sich genau daran halten, wen wollen die haben, welche Medien wollen sie haben, mit wem wollen sie sprechen. Und man müsste das dann halt maßgeschneidert zuschneiden. Das ist natürlich jetzt ganz schwer, das so theoretisch zu sagen, aber wir würden halt genau darauf aufpassen, wer wird eingeladen, zu welchem Anlass, wo lässt man es stattfinden, wie schaut das Catering aus, wie ist der Dresscode, und sowas ist natürlich in so einem Fall vollkommen vorgegeben, aber hat trotzdem natürlich auch noch einen Erfahrungsspielraum, den wir dann versuchen würden beizutragen.
Also diplomatisches Protokoll haben Sie schon angesprochen, Dresscode, die Umgangsformen müssen sitzen, wie das Kostüm oder der Anzug. Wobei kommt es hierauf an?
Also viele Leute wissen ja schon selber auch, was sie anziehen sollen, zu welcher Gelegenheit. Aber viele Leute wissen es auch nicht. Und das ist interessanterweise in den verschiedenen Regionen Deutschlands ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel in Berlin, wo ja die Gesellschaft viel bunter gewürfelt ist und viel weniger gewachsen ist als in anderen Städten, muss man da viel genauere Angaben machen als zum Beispiel in Hamburg. Hamburg ist sehr klassisch und sehr traditionell. Und die Leute haben eigentlich da schon ziemlich genaue Vorstellungen, was wann angesagt ist. Aber das ist eben eine ganz lange Liste, die da zu beachten ist. Und es klingt immer so, als ob man da nur nett mit dem Champagnerglas in der Hand steht und die Gäste begrüßt. Aber die Vorarbeit ist wirklich generalstabsmäßig für solche Veranstaltungen. Und da muss wirklich wie ein Zahnrad das eine ins andere spielen. Und wenn da eine Sache nicht klappt, ist es unangenehm.
Gilt eigentlich noch die Regel, kein Braun nach 17 Uhr?
Also eigentlich gilt die Regel kein Braun nach 17 Uhr und auch eigentlich keine Brillanten vor 18 Uhr. Da gibt es ja immer noch so ein paar Regeln. Aber in der heutigen Zeit kann man da eigentlich schon froh sein, wenn die Leute einigermaßen gute Tischmanieren haben. So selbstverständlich ist das alles nicht mehr. Nein, also die meisten Leute wissen schon, was sich gehört. Aber es ist schon, glaube ich, ein bisschen anders geworden, weil es gibt ja einfach Spielregeln, die jetzt nicht mehr so wichtig genommen werden. Und die Leute sind ja auch sehr viel großzügiger mit der Preisgabe ihres Privatlebens und so weiter. Da hat sich natürlich schon einiges geändert. Und darauf muss man Rücksicht nehmen. Aber wir sind eben immer sehr darauf bedacht, dass es schon diskret ist, dass die Leute ihre Privacy haben und dass die Menschen sich wohlfühlen. Das ist am Ende des Tages das Wichtigste bei diesen Veranstaltungen. Die Gäste und die Gastgeber müssen sich wohlfühlen. Ja, man darf einfach keine Situation haben, die unangenehm sind. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Und das kann man natürlich nur ein Stück weit steuern, aber wir bemühen uns eben gerade, indem wir wirklich versuchen, die richtigen Leute zusammenzubringen, da einzuwirken.
Inzwischen sind es 40 Mitarbeiterinnen, die bei Ihnen arbeiten. In drei Standorten, Hamburg, München und Berlin, ist die Agentur Schöler und von Rehlingen dort ansässig, wo auch die größten Events stattfinden. Wann werden Sie Ihre erste Dependance in Manhattan eröffnen?
Also Manhattan, weiß ich nicht. Da würde ich es lieber in Peking machen, ehrlich gesagt. Aber also wir sind natürlich auf den deutschsprachigen Markt spezialisiert und wir haben ja sehr viele ausländische Kunden, viele italienische Modekunden etc., die uns konsultieren, weil wir eben den deutschsprachigen Medienmarkt und den deutschen Markt für sie beackern können. Also umgekehrt, denke ich, in New York und auch wahrscheinlich in Peking gibt es wahrscheinlich genug Spezialisten vor Ort. Denn das ist ja genau der springende Punkt. Man muss da einfach leben und man muss da sein. Man muss die Gesellschaft kennen und zwar lange schon kennen, einfach um wirklich da richtig arbeiten zu können.
Und dann schafft man es überall. Ich spiele ja gerade auf Ihren ersten Musikwunsch an. First we take Manhattan, then we take Berlin von Leonard Cohen. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
Also Leonard Cohen habe ich immer schon, wirklich schon sozusagen als Studentin immer wahnsinnig verehrt und gerne gehabt. Und ich finde es eine so intellektuelle, tolle Musik, die man vor allem einfach immer hören kann, die einem nie auf die Nerven geht und die immer irgendwie passt und lässig ist. Und wir haben ja auch in Berlin ein Büro und ich bin sehr viel zunehmend viel in Berlin. Und das ist halt irgendwie ein Lied, was ganz gut in die momentane tolle Lage Berlins passt, weil das ja wirklich sehr upcoming und aufstrebend ist.
Alexandra von Rehlingen weiß, worauf es ankommt in Sachen Public Relation, in Sachen Event. Und mehr darüber erfahren wir gleich nach der Musik.
They sentenced me to 20 years of Bordeaux for trying to change the system from within. I'm coming now, coming to reward them. First, we take Manhattan.
Die Public Relation und Event Managerin Alexandra von Rehlingen ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur zu Gast. Und Sie tragen ein von im Nachnamen, Frau von Rehlingen. Genau genommen lautet Ihr vollständiger Name, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, Freifrau von Rehlingen, ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Ja. Wie hilfreich ist dieser Hinweis auf Ihre adlige Herkunft bei dem, was Sie tun?
Also da ich ja in Hamburg basismäßig lebe, ist es nicht so hilfreich, weil wir sind ja hier eine sehr hanseatische Stadt, wo Adel nicht wirklich zählt oder auch gab es halt nicht so. Ich glaube, das ist wirklich sekundär. Also am Ende des Tages zählt einfach die Leistung, die wir abliefern und ob wir performen oder nicht. Vielleicht ist es in manchen Fällen, wenn einen jemand gar nicht kennt und einen Namen hört und denkt, es muss irgendwie einen gewissen Background, ein gewisses Erziehungsminimum oder was geben, vielleicht. Aber das ist ehrlich gesagt vernachlässigenswert. Auf der anderen Seite zählen heute eben wirklich andere Sachen. Man muss einfach sehr schnell sein. Man muss einfach wissen, die Zeiten ändern sich auch wahnsinnig schnell. Auch die Struktur der Gäste ändert sich. Das heißt, die Gesellschaft zum Beispiel in Berlin, Hamburg und München tickt vollkommen verschieden. Und da kann man mit der Herkunft und mit der Erziehung, die man genossen hat, ist es vielleicht eine ganz schöne Basis, aber letztlich muss man professionell und schnell sein.
Die Gesellschaft tickt verschieden in Hamburg und Berlin. Wie verschieden?
Also München zum Beispiel, ich bin ja in München aufgewachsen. München ist zum Beispiel eine Stadt, die wahnsinnig outgoing ist, die genussvoll ist, wo die Leute gerne ausgehen, wo die Leute gerne einkaufen, wo die Leute schöne Sachen gerne um sich herum haben
und Geld
das auch
ausgeben.
Selbstverständlich Geld ausgeben und es ihnen auch nicht peinlich ist und das auch zeigen. Anders Hamburg, also Hamburg, da braucht es lange, bis die Leute sich zu irgendeiner Marke bekennen oder auch nur shoppen gehen. Es ist sehr viel zurückhaltender, sehr viel mehr understated, immer noch. Allerdings, wenn man dann mal die Kontakte geknüpft hat und an die Wege geebnet hat, dann sind sie sehr dauerhaft, das ist absolut so. Und es ist alles edel und schön. Und Berlin ist halt einfach, wo alles jetzt stattfindet und eben eine bunt gemischte Gesellschaft, sehr international. Es gibt eben wahnsinnig viele Leute aus Amerika, aus England, überall, die jetzt nach Berlin gehen und das eben zu einer sehr lebendigen und interessanten Gesellschaft zusammensetzen. Aber eben auch eine sehr schnelle Fluktuation und da muss man eben wirklich am Ort sehr viel sein, um das mitzubekommen und zu wissen, wie sich das ändert.
Das heißt, wer heute hip ist, ist es nicht unbedingt morgen und wer heute als Gast in Frage käme, käme morgen möglicherweise gar nicht mehr in Frage. So schnell geht das in Berlin?
So schnell geht es in Berlin, weil ja auch die Politikerszene und alles, was damit zusammenhängt, wie wir wissen, sich sehr schnell ändert. Und da muss man schon sehr nahe dranbleiben. Und es ist auch eine gewisse Unzuverlässigkeit in Berlin und eine gewisse Beliebigkeit. Also die Leute sagen zum Beispiel zu und kommen dann nicht. Das ist in Hamburg anders. Also wenn die Leute zusagen, kommen sie auch oder sie sagen gleich ab. Da ist also sehr viel mehr Verlässlichkeit. Das muss man einfach wissen. Also wir haben zum Beispiel in Berlin so eine Regel, dass wir von vornherein überbuchen und nachher dadurch, dass eben viele Leute einfach nicht erscheinen, obwohl sie zugesagt haben, dann wieder genau richtig sind. Also da gibt es wirklich so Regeln, das würde zum Beispiel in Hamburg nicht so stattfinden.
Gehört sich ja auch nicht.
Nein, gehört sich nicht, aber es ist so eine Stadt, wo jeden Abend 20 Sachen parallel laufen. Ähnlich so ein bisschen wie in New York, in Manhattan, ist die Gefahr groß, dass die Leute dann einfach übersättigt sind und einfach zu viel haben und dann dazu tendieren, unzuverlässiger zu werden.
Jetzt weiß ich, warum Berlin die Stadt des Partyhoppings ist. Erklärt sich jetzt mir dadurch einigermaßen. Ihr Team in der Berliner Dependance kümmert sich hauptsächlich um Veranstaltungsorganisationen. Das ist die deutsche Übersetzung für Event. Mhm. Die Firmen laden ja häufig zu Event. Welche Ausmaße kann das annehmen?
Also wir machen in Berlin zum Beispiel große Charities, Dreamball, dann den Rosenball für Bertelsmann oder auch natürlich Präsentationen für Marken. Also in Berlin geht es wirklich von bis, aber die ganz großen Events sind in Berlin. Auch die Räumlichkeiten gibt es eigentlich nur in Berlin, weil es gibt eben diese fantastischen Säle und Museen und einfach Dimensionen, die in anderen Städten schwierig sind. Also in Frankfurt könnte man wahrscheinlich in der Alten Oper große Veranstaltungen machen, aber auch in Hamburg ist es schon schwierig, über eine gewisse Gästezahl hinauszugehen und eine schöne Location zu haben und in München auch. Also dafür bietet sich Berlin einfach an.
Warum machen die Firmen so etwas?
Tja, die Firmen machen das, weil es ist ein Marketing-Tool natürlich. Pressearbeit, die ganz schnell wirken soll, kann man auch am besten über Events steuern. Das heißt, sie machen heute eine Veranstaltung und haben am nächsten Tag, wenn das eine gute und interessante Veranstaltung war, die Tagespresse, die darüber berichtet und haben dann die wöchentlichen Gala und Bunte und so weiter und eben auch TV-Medien und auch immer mehr Blogs und Internetpräsenz. Es ist also eine relativ schnelle Wirkung, die man erzielen kann durch Veranstaltungen. Und man kann es auch nach intern wirken lassen. Das heißt, wenn Sie für eine Firma was machen, wo dann auch sozusagen die Firma selber sich wiederfinden will, ein Jubiläum oder irgendeine Firmenveranstaltung, eine Incentive-Geschichte. Das sind eben Instrumentarien, die schnell greifen. Schneller greifen, als wenn man zum Beispiel Pressearbeit macht, wo dann die ersten Themen angeboten werden den Journalisten und dann vielleicht aber erst Monate später zum Tragen kommen oder gar nicht. Das ist eben sehr viel schwerer zu steuern. Beim Event ist es mehr hands-on sozusagen.
Das sagt die PA- und Eventfachfrau Alexandra von Rehlingen. Medienwirksam hatten Sie eben schon angedeutet. Heißt das, Sie als Organisatorin müssen dann auch die Kontakte zu den entsprechenden Medien knüpfen, damit die überhaupt dort erscheinen?
Absolut, absolut. Und wir wissen ja, welche Medien sich für welche Themen interessieren und auch für welche Gäste sich interessieren. Und wir versuchen das dann eben so zuzuschneiden, dass wir dem auch gerecht werden. Und das machen wir natürlich zusammen mit dem Kunden. Und wenn das jetzt mehr eine kulturelle Ausrichtung ist oder wenn das mehr in Sport geht oder so, dann laden wir die entsprechenden Gäste ein und die entsprechenden Medien. Die Medien- und Pressearbeit ist im Grunde der Sinn und Zweck der Veranstaltung von uns. Also wir machen die Veranstaltung eigentlich nicht um der Veranstaltung willen, weil wir einfach immer noch eine Public Relations Agentur eigentlich sind, sondern wir machen es als Instrument für PR.
Und ein bisschen Imagepflege ja auch damit
Klar.
gleichzeitig.
Absolut.
2008 gab es eine weltweite Wirtschaftskrise. Viele sagen ja, die ist immer noch nicht vorbei. Hat sich das auf die Eventkultur ausgewirkt?
Absolut. Also in 2008 hatten wir noch nicht so sehr gespürt, aber 2009 und auch 2010, so bis Mitte 2010, würde ich mal sagen, ist die Hälfte aller Events einfach gestrichen worden. Weil Events natürlich das Erste, die man sofort reduzieren oder ganz lassen kann und wo man sofort Geld einsparen kann. Und das haben alle Firmen gemacht. Also wenn wir jetzt eine reine Eventagentur gewesen wären, hätten wir da wirklich ein Problem gehabt. Gott sei Dank haben wir ja unsere Presseberatung als Basis und deswegen war das nicht so schmerzhaft für uns, aber wir haben das auch sehr gespürt.
Und die Kunden, hatten die da nicht auch so ein bisschen mulmiges Gefühl? Denn wenn alle Welt sparen muss und auch die Menschen, die eben nicht so viel verdienen, sparen müssen, die könnten ja dann auch Klar. denken, was müssen die denn da noch so eine
Absolut.
Sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, großkotzige
Absolut.
Party machen.
Ja, das war eben bei vielen eigentlich nicht wirklich eine Notwendigkeit, sondern es war mehr Psychologie, weil sie gesagt haben, wir können jetzt nicht als Signal eine große Veranstaltung machen und alle haben Angst vor der Wirtschaftskrise oder spüren die Wirtschaftskrise, müssen einsparen und das ist genau richtig. Das war wirklich mehr eine psychologische Sache und deswegen war das im Eventbereich wirklich sehr schnell und sehr stark zu spüren.
Nur das Ganze kann man ja auffangen, indem man der Veranstaltung einen Namen gibt. Man kann sie nennen Charity-Veranstaltung, Sponsoring und so weiter, die vielleicht auch eine angelsächsische Tradition haben. Kann man das so einfach pflanzen nach Deutschland, was zwar auch Europa ist, aber für mein Empfinden schon eine ganz andere Tradition hat als Großbritannien zum Beispiel.
Ja, wir leben ja nun schon in einer globalisierten Welt und Englisch ist ja eigentlich die Basissprache für alles. Ich wundere mich immer, dass in der Werbung eigentlich alles nur noch Englisch ist und frage mich, ob das wirklich alle Leute erreicht. Denn Leute, die nicht perfekt Englisch sprechen, können das eigentlich gar nicht mehr verstehen können. Aber offensichtlich wirkt es. Und genauso ist es eben diese Anglizismen, die natürlich in meiner Branche besonders stark sind, sprechen schon auch dafür, dass diese Gepflogenheiten, Events zu gestalten, einfach international ähnlicher werden, weil die Menschen auch mehr reisen und man sieht es ja auch an den Marken. Letztlich ziehen die Leute das Gleiche an auf der ganzen Welt, haben die gleichen Accessories, die gleichen Uhren, die gleichen Luxusprodukte. Diese Globalisierung zieht sich ja eigentlich durch alle Bereiche und Englisch ist halt die Basissprache immer noch. Irgendwann wird es wahrscheinlich Chinesisch sein, im Moment ist es immer noch Englisch und insofern kann man schon sagen, dass sich die in der Tat aus dem angelsächsischen kommenden Tradition für Public Relations und Events jetzt mittlerweile sehr in Deutschland etabliert hat.
Ja, und Charity klingt ja auch viel glamouröser als Wohltätigkeitsveranstaltung
zum Beispiel.
Ne?
Das klingt immer besser. Location klingt auch schicker als Veranstaltungsort.
Jetzt sind Sie, Frau von Rehlingen, mit Ihrer Partnerin Andrea Schöller dafür verantwortlich, dass dieser Event startet, dass die Gäste kommen. Nur die Gäste spielen ja da auch eine Rolle. Und da geht es um Etikette. Da geht es darum, was man anzieht. Da geht es um Gesprächsthemen. Da steht so manches Fettnäpfchen bereit.
Gut, auf die Gesprächsthemen einzeln haben wir natürlich keinen Einfluss. Wir können nur dafür sorgen, dass die Rahmen stimmen, dass die Leute sich wohlfühlen, dass der Dresscode klar ist, dass das Thema vielleicht klar ist, damit die Leute nicht mit falschen Erwartungen kommen und dann eben, dass die richtigen Leute sich treffen. Das heißt, wir versuchen eben, Leute zusammenzubringen, die sich was zu sagen haben, die von Interesse füreinander sind und die passen. Und ich würde also niemals jemanden einladen, der klassische Musik hasst. Den würde ich dann nicht zu einer Kulturveranstaltung, wo es um klassische Musik geht, einladen. Also wir haben eben schon ein relativ genaues Profil der Menschen, die wir einladen und wissen, was die gerne haben. Oder ob jemand Formel 1 oder Sport gerne hat, der wird dann eben zu passenden Veranstaltungen tunlichst eingeladen. Weil das finde ich rücksichtslos, wenn man Menschen einlädt und ihnen die Zeit sozusagen stiehlt für Dinge, die sie wirklich nicht interessieren. Oder sagen wir mal eine Kinder-Charity, wo es um Kinder geht, da macht es auch keinen Sinn, wenn man Leute einlädt, die gar keine Kinder haben und überhaupt nichts damit am Hut haben an dem Thema. Deswegen ist das eben genau das, dieses Feintuning, zu wissen, wer tickt wie und wer interessiert sich für was, damit es auch ein lohnender Abend für die Person ist, die eingeladen ist.
Kann man das denn immer so genau kennzeichnen? Denn es könnte ja sein, dass der Mann, der sich für Rennsport begeistert, gleichzeitig auch eben ein Anhänger klassischer Musik ist, während der Anhänger klassischer Musik ein Fußballfan ist, was man zunächst gar nicht gedacht hätte. Gerade so kommen doch auch die interessanten Gespräche zustande.
Klar, man kann es natürlich nicht so ganz eingrenzen, aber trotzdem muss man schon in etwa eine Vorstellung haben, wer passt zu welchem Event, weil sonst hat man eine vollkommen ungesteuerte Gästeschar und man muss auch wissen, welche Leute kennen sich, welche wollen sich treffen, welche haben ein Problem miteinander, sind vielleicht gerade in einer prozessualen Auseinandersetzung, die will ich jetzt nicht in eine Reihe nebeneinander setzen. Das klingt zwar so selbstverständlich, ist es aber gar nicht, denn dazu muss man natürlich auch wirklich relativ gut die Leute kennen und auch immer weiter die Presse verfolgen. Also wir lesen jeden Tag einen Pressespiegel, den die ganze Agentur lesen muss, um eben genau solche Fettnäpfchen zu vermeiden.
Also nimm es, wie es kommt, aber sorge dafür, dass es so kommt, wie du es haben willst. Gesprächsthemen, da waren wir gerade. Über was spricht man dann? Also Wetter ist ja nicht unbedingt in allen Kreisen angesagt, auch wenn jeder davon betroffen ist.
Ja, es gibt natürlich immer aktuelle Themen, die die Welt bewegen. Also wenn das jetzt eine Katastrophe ist oder eben Wirtschaftskrise. Oder es gibt natürlich einfach Themen, an denen niemand vorbei kann. Und die Themen bestimmen natürlich die Menschen, in der Zeit leben. Das ist ganz klar. Und dann gibt es natürlich auch immer lokale Themen. Also wir hatten zum Beispiel unlängst hier in Hamburg ein großes Thema Schulreform, was die Gesellschaft hier wirklich bewegt hat. Und zwar in einer Form, wie ich es in 20 Jahren, in denen ich hier lebe, noch nicht erlebt habe, wo wirklich alle Leute, die vorher völlig unpolitisch waren, sich geäußert haben und Listen gesammelt haben, Unterschriften gesammelt haben. Das hat die wirklich bewegt. Und das war ein paar Monate lang in dieser Stadt wirklich das Thema jeder Veranstaltung.
Ja,
und das ist natürlich ein lokales Thema.
Kann man sich da nicht auch ein bisschen unbeliebt machen? Weil es könnte ja sein, dass ich beispielsweise über diese Schulreform eine ganz andere Meinung habe als mein Gesprächspartner, der auf dem gleichen Event ist. Ist da nicht die Gefahr, dass gerade bei solchen Dingen die Stimmung etwas kippt?
Ja, aber das ist ja gut und spannend. Es wäre ja langweilig, wenn alle der gleichen Meinung sind. Aber das ist zumindest etwas, was die Menschen bewegt hat. Und so ist es natürlich immer. Dann gibt es einfach immer so globale Themen, die alle bewegen und die dann immer ein Stück weit Gesprächsthema sind. Darüber hinaus aber treffen Leute aufeinander, die dann ein eigenes Gespräch entwickeln, was vielleicht, wenn jemand gerade irgendwie den Job gewechselt hat, seine persönlichen Sachen sind. Und darauf hat man natürlich keinen Einfluss. Das ist ja klar. Aber man hat eben einen Einfluss darauf, ob die Menschen einfach zusammenpassen. Mhm. Und wir versuchen eben immer bunt zu mischen. Wir finden es wahnsinnig langweilig, wenn jetzt hauptsächlich Juristen, hauptsächlich Ärzte oder hauptsächlich Journalisten sich treffen, weil das ist dann zu eindimensional. Wir versuchen immer zu mischen, immer Künstler dabei zu haben, Wirtschaft, Politik, einfach immer eine bunte Mischung zu haben, weil das bereichert sich gegenseitig.
Ja, Schüller und von Rehlingen, Public Relations, ist eine Agentur, die klassische PR, Pressearbeit, Markenkommunikation und Veranstaltungen mit den Schwerpunkten Mode, Lifestyle, Kultur und Food verbindet. Food ist das Stichwort. Die Schlacht am kalten Buffet, gibt's das noch?
Also Buffets gibt es eigentlich relativ selten heutzutage, weil da irgendwie Schlange stehen und so, das geht den Leuten eigentlich alle auf die Nerven. Es gibt immer mehr Flying Buffet, also dass eben kleine Sachen rumgereicht werden oder eben gesetzte Abendessen, wenn es eine größere, seriöse Veranstaltung ist, irgendwelche Galas, wo die Leute dann wirklich sitzen am Tisch, dann da ist das Placement natürlich wieder von ganz extremer Bedeutung, weil die Leute ja dann sozusagen über mehrere Stunden festgenagelt sind. Aber die Schlacht am kalten Buffet ist schon etwas 50er-Jahr, 60er-Jahr-Stil. Und das Stichwort Food, also was wir eben beobachten, ich selber bin Vegetarier und Tierschützer und ich achte eben darauf, dass eben eher politisch korrekte Speisen, wenn das möglich ist, angeboten werden. Also ich bin erklärter Feind von Gänsestopfleber und solchen Sachen. Das würde ich also niemals anbieten. Und soweit ich da meine Kunden beeinflussen kann, versuche ich das auch wirklich zu vermeiden. Und dann stellen wir halt fest, dass die Leute immer gesundheitsbewusster werden, dass es immer mehr Vegetarier auch an solchen Abendessen gibt, die eben vegetarische Alternativen fordern, dass die Leute nicht schwer und nicht fett essen wollen und dass eben mehr asiatisches, leichtes Essen gefragt ist. Und das heißt, es ist natürlich auch immer so eine gewisse Mode und Tendenz, die sich über die Jahre entwickelt. Aber wie gesagt, das kalte Buffet ist eher weniger.
Ich bin auch Vegetarierin, nebenbei bemerkt, und glaube auch zu beobachten, dass man sich in letzter Zeit nicht mehr rechtfertigen muss, wenn man kein Fleisch isst. Gehört das inzwischen auch zum guten Ton, dass der Vegetarier, die Vegetarierin sich nicht wie ein Exot vorkommen muss?
Also im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich eher zum guten Ton gehört, zumindest bewusst zu essen und zu wissen, dass Massentierhaltung schrecklich ist und dass man versuchen sollte, lieber weniger solche Produkte zu kaufen, aber dafür auf Qualität zu achten und mehr Geld auszugeben. Und zum Beispiel die letzte Berlinale war eine vegetarische Berlinale. Und das hat überhaupt keiner gemerkt, weil die hatten so köstliche Sachen, kleines Fingerfood und so. Und am Ende des Tages war es eine vegetarische Berlinale, was ich ganz toll fand und was auch dem Rechnung trägt, dass eben viele Hollywood-Stars zum Beispiel Vegetarier sind, weil die natürlich auch gut ausschauen wollen und schlank sein wollen und sehr ernährungsbewusst sind. Und da sind eben viele Vegetarier drunter.
Alexandra von Rehlingen, Chefin der Agentur Schöller und von Rehlingen. Da geht es um Pressearbeit, da geht es um Events. Und wenn wir bei den großen Events bleiben, hat der Gast da auch eine Verantwortung? Oder kann der jetzt sich frei amüsieren und dann auch mal über die Stränge schlagen?
Also der Gast sollte ja eigentlich die Leichtigkeit des Seins erfahren an so einem Abend und keine Aufgaben übernehmen müssen. Aber natürlich bereiten die Leute sich auch vor, indem sie sich entsprechend anziehen und vielleicht ein Gastgeschenk mitbringen oder sogar eine Rede halten. Also da gibt es natürlich alle denkbaren Variationen. Aber man erwartet natürlich schon von einem Gast, dass er jetzt nicht irgendwie voll trunken ist oder sowas, wenn sie darauf anspielen. Das sind ja eigentlich die Selbstverständlichkeiten. Aber ansonsten sollte eigentlich dieses Anforderungsprofil an den Gast gering sein. Die Leute sollen sich einfach wohlfühlen und den Abend genießen.
Dann genießen wir jetzt die nächste Musik, die Sie sich gewünscht haben, Frau von Rehlingen. Ein Stück aus dem Klavierkonzert A-Moll, Opus 54 von Robert Schumann. Dazu ist zu sagen, alte Liebe rostet nicht. Ihr Ex-Mann Justus Franz gibt hier ein Konzert mit den Wiener Philharmonikern unter Leonard Bernstein. Und wir hören jetzt die Exposition des ersten Satzes. Das Klavierkonzert A-Moll, Opus 54 von Robert Schumann mit den Wiener Philharmonikern unter Leonard Bernstein. Der Solist war Justus Franz. Ein Wunsch von Alexandra von Rehlingen für Doppelkopf in HR2 Kultur. Justus Franz war Ihr erster Ehemann, dann haben Sie nochmal geheiratet, Frau von Rehlingen, und haben 4 Kinder bekommen. Sie haben den Medienanwalt Matthias Prinz geheiratet. Und ich stelle jetzt nicht die obligatorische Frage, wie Sie das denn schaffen zusammen mit Ihrem Beruf? Denn ich gehe davon aus, dass ein Organisationsprofi wie Sie auch das Familienmanagement fest im Griff hat.
Ja, das ist in der Tat viel Organisation und man muss gut organisiert sein, aber es geht. Also das ist ja auch immer die große Frage im Moment über Frauenkarrieren und warum sind so wenig Frauen in den oberen Etagen der großen Firmen und in den Aufsichtsräten und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach so ein deutsches Problem, dass man immer glaubt, man kann Familie und Karriere nicht unter einen Hut bekommen. Es ist irgendwie in den anderen Ländern geht es auch, also in Frankreich, Amerika ist es viel selbstverständlicher. Und ich glaube, da müssen die Frauen irgendwie einfach lässiger dran gehen. Man kann das alles organisieren. Man muss es wollen und man muss bereit sein zu organisieren. Man muss eben auch fremde Hilfe einsetzen. Man muss das einfach natürlich machen. Man kann nicht erwarten, dass immer alles der Staat regelt. Das geht gar nicht. Man muss sich schon selber helfen. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Da bin ich ganz überzeugt davon.
Sie selbst sind bei Ihrer Großmutter aufgewachsen. Wie kam es dazu?
Meine Eltern haben sich scheiden lassen, war ich relativ klein noch und meine Großmutter war eine ganz starke, tolle Frau, die selbstständig auch gearbeitet hat in den 30er Jahren, hatte die sowas, was heute Pilates wäre, so ein Institut für mensende Gymnastik und war immer ein großes Vorbild für mich und hat mich sehr beeinflusst und hat weite Strecken meiner Erziehung übernommen und da habe ich ehrlich gesagt sehr davon profitiert, weil meine Mutter war eben noch sehr jung und hat dann auch gearbeitet und dann konnte ich bei meiner Großmutter sein in München und die hat einen tollen Einfluss gehabt auf mich. Und das Lustige ist, bei der Geschichte meiner Partnerin Andrea Schöller ist es eine ganz parallele Erscheinung. Die ist auch bei ihrer Großmutter aufgewachsen. Die hatte auch so eine starke, tolle Großmutter, die sie auch so beeinflusst hat. Und insofern gibt es da eine Menge Parallelitäten bei uns.
Was hat Ihre Großmutter Ihnen mitgegeben auf den Weg?
Die hat mir mitgegeben, dass man immer selbstständig sein muss, für sich selber verantwortlich sein muss, dass man sich nicht auf andere und auch nicht auf Ehemänner oder irgendjemanden im nächsten Umfeld zu sehr verlassen soll, sondern sein eigenes Ding machen muss, sein eigenes Geld verdienen muss, seinen eigenen Weg beschreiten muss und für sich selbst verantwortlich sein muss. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich moderner Ansatz in der damaligen Zeit gewesen. Und sie hat mir eben auch vermittelt, dass man diszipliniert sein muss. Ohne Fleiß kein Preis. Und man muss, auch Gesundheit ist Fleiß und gutes Ausschauen ist Fleiß. Man muss einfach an sich arbeiten und nicht so wehleidig sein und nicht so permissiv sein, sondern einfach wirklich einfach diszipliniert sein. Und das ist eine der ganz wichtigen Basisqualitäten, die ich mitbekommen habe und die auch in meinem Beruf unabdingbar sind.
Und diesen eigenen disziplinierten Weg sind Andrea Schöller und Alexandra von Rehlingen, unsere heutige Doppelkopfpartnerin, gegangen mit ihrer PA- und Eventagentur. Stilsicherheit, Frau von Rehlingen, unverkrampfte Etikette, Gesprächsauswahl und Sprachgewandtheit, kurz aus dem eigenen Typ, was Sie eben schon angedeutet hatten, das Beste machen. Kann man das lernen?
Also ein Stück weit kann man das lernen. Das sieht man zum Beispiel in Amerika ganz deutlich, wo die Kinder einfach sehr anders erzogen werden, was freie Rede betrifft, was einfach stand up and speak und sich gegenüber Publikum zu äußern, kommunikativ zu sein, auf Menschen zuzugehen. Da gibt es andere Basistechniken offensichtlich und das fällt denen deswegen leichter. Aber das kann man schon ein Stück weit lernen. Aber natürlich gibt es auch eine Veranlagung. Also es gibt Menschen, die sind einfach kommunikativ, die sind schon als Kinder in der Sandkiste kommunikativ und gehen auf andere zu und haben immer gleich Freunde und können mit anderen reden und andere haben das nicht. Und das ist natürlich schon so eine Grundvoraussetzung, die man in unserem Job besser mitbringt. Das hilft schon sehr. Aber ein Stück weit kann man es auch lernen. Man kann eben einfach lernen, man kann trainieren zu sprechen, man kann trainieren, unverkrampft auf Leute zuzugehen, sich vorzustellen. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die mich immer wieder erstaunt, dass in Amerika überall kommt jeder auf einen zu, stellt sich vor, sagt, I'm Bill, how are you und what do you do? Und hier brauchen die Leute immer stundenlang, bis überhaupt mal ihren Namen nur sagen. Das ist, finde ich, immer wieder erstaunlich. Und das sind so Dinge, die kann man natürlich anerzogen bekommen und die helfen in unserer Branche.
Das heißt, der Gast, der auf einem Event ist, der eingeladen ist, der braucht in Deutschland immer so eine Weile, bis er auftaucht, bis er den richtigen Zugang findet zu der Sache?
Ja, es gibt ja nicht den Gast, aber es gibt natürlich so eine Warm-up-Phase am Anfang, die muss man überbrücken, muss man mit guter Musik, indem man die Leute vorstellt, indem man vielleicht so ein bisschen auch so eine Stille am Anfang überbrücken kann, wenn die Leute am Tisch sitzen und keiner so richtig redet. Das ist dann immer so der Moment, wo man dann als Gastgeber eingreifen muss, damit es nicht langweilig und so still wird. Also die Kommunikation muss manchmal auch angeschoben werden oder man muss eben Menschen zusammenbringen, sie vorstellen, damit das Gespräch in Gang kommt. Das kann man schon ein bisschen steuern und kann man auch ein bisschen lernen. Aber wie gesagt, so eine prinzipielle Bereitschaft, auf Menschen zuzugehen, ist eigentlich auch so ein bisschen angeboren.
Welche Rolle spielen bei dem, was wir jetzt besprochen haben, Event, die Organisation, wie erscheine ich, um welche Gesprächsthemen geht es, wie baue ich das Ganze auf, was dann hauptsächlich Ihre Aufgabe wäre als Agentur, Frau von Rehlingen. Welche Rolle spielt dabei Mode, Luxus, besonders Luxusmarken?
Ja, ich meine, Luxusmarken bestimmen ja eigentlich unser Leben mehr und mehr. Das ist ja fast wie ein Religionsersatz heutzutage geworden, auch gerade bei der ganz jungen Generation. Das ist ja, das Branding ist ja von einer enormen Wichtigkeit geworden. Aber auch da gibt es regionale Unterschiede. Es gibt einfach, die Leute in Düsseldorf schauen einfach anders aus als die in Hamburg und die wieder in Berlin. Und trotzdem gibt es einen globalen Dresscode, also würde ich mal so sagen. Also es gibt einfach das kleine Schwarze zum Beispiel, was einfach immer passt. Und dann gibt es einfach gewisse Accessoires, die immer stimmen und auch eine gewisse Art Schmuck und teure Uhren zu tragen, die nicht übertrieben sein sollten, aber eben trotzdem Qualität symbolisieren und die auch so ein Stück weit den Stil und den Lifestyle eines Menschen zeigen. Und das wird schon wichtig genommen. Die Leute sehen genau, was man anhat. Man wird ja auch heutzutage immer gefragt, was trägst du denn und welche Marke, was früher ehrlich gesagt undenkbar war, dass jemand darüber spricht, welche Marke er trägt. Aber da hat sich die Welt schon ein bisschen in Richtung Markenanbetung gewandelt.
Und was ist mit den Leuten, die gar nicht so viel Geld zur Verfügung haben, um sich diese Marken zu kaufen? Mieten die das dann?
Nein, wir haben ja da einen wahnsinnig demokratischen Prozess durch Marken wie Hennes und Mauritz oder Mango oder Zara durchlaufen. Denn das sind ja Marken, die super schicke Sachen machen, die eben ganz wenig kosten und wo man eben heutzutage auch nicht auf den ersten Blick mehr sehen kann, was ist. Also gerade auch junge Leute können sich ja da bestens einkleiden und sind aber eben auch sehr genau orientiert, was angesagt ist und was wie kombiniert wird. Und das ist natürlich auch im Zeitalter des Internets durch die ganzen Style-Guides und Style-Blogs und so weiter für die ganz junge Generation vorgegeben. Aber ich denke, dass die Leute da schon ihren eigenen Stil entwickelt haben und das mehr und mehr wichtig genommen wird.
Also es muss nicht immer Gucci und Armani sein, wenn ich zum Event gehe. Ich darf auch mal kombinieren.
Natürlich, man muss sich wohlfühlen und man muss gut ausschauen. Und es muss zur Figur passen und das muss einfach zum Typ passen. Und man muss eben auch selbstkritisch sein. Und das ist eben das Wichtigste, dass die Leute auch wirklich wissen, was sie anziehen können und was nicht.
Das ist ein Punkt, der sich verändert hat in der letzten Zeit, Frau von Rehlingen. Was ist noch anders geworden in den vergangenen 20 Jahren auf dem Party- und Eventmarkt? Was ist heute anders als damals?
Erstens mal ist es viel mehr geworden. Ja. Die Events, die Anlässe überschlagen sich. Es gibt ja schon fast nichts mehr, wofür es nicht einen Preis gibt. Ja. Vom Design Award über den, es gibt ja einfach nur die Awards kannibalisieren sich ja schon quasi gegenseitig. Und durch diese Menge von Veranstaltungen ist eins eben anders geworden, dass die Leute sehr viel selektiver umgehen damit. Also es ist schwerer geworden, die wirklich wichtigen und tollen Persönlichkeiten zur Veranstaltung zu bekommen, weil die einfach jeden Abend 300 Einladungen haben. Und da muss denen schon einen sehr spezifischen Grund anbieten, damit die überhaupt noch erscheinen.
Welchen zum Beispiel?
Also zum Beispiel, wenn man eine Filmpremiere hat und lädt dazu Leute ein, die jetzt irgendwie cineastisch interessiert sind oder die genau wissen, dass sie da wiederum Leute treffen, die für ihre Branche wichtig sind. Und wenn man das vorher schon signalisieren kann, indem man den Leuten sagt, wer ungefähr kommt und welche Sorte Presse kommt, dann hat man eine größere Chance, als wenn man einfach so einen Schuss macht und einfach irgendwelche Leute einlädt, ohne genau zu überlegen, wer hat was davon. Denn man muss einfach realistisch sein. Die Leute kommen eigentlich nur, wenn sie wirklich Interesse haben oder selber was davon haben. Sprich, wenn sie irgendeine geschäftliche Verbindung draus knüpfen können oder wenn sie jemanden treffen, der ihnen gerade wichtig ist für ihr Business oder in irgendeiner Form muss es immer eine Win-Win-Situation sein, weil irgendwie Zeit ist ein knappes Gut und gerade die sehr hochkarätigen Gäste haben eben wahnsinnig wenig Zeit und sind dauernd eingeladen und denen muss man dann schon irgendwie einen triftigen Grund bieten.
Also zweckfreies Party machen ist nicht, auch wenn es in Bunte und Gala so aussehen mag.
Das fände ich auch ganz langweilig, weil ich finde es ja immer toll, wenn es ein Thema gibt und auch ein Interesse und eine Fokussierung auf etwas, weil einfach nur so rumzusitzen, ohne zu wissen, warum man da ist. Man muss sich ja auch für eine Oper oder ein Ballett interessieren, wenn man hingeht, sonst braucht man ja nicht hingehen.
Das stimmt. Netzwerke, Kontakte, Frau von Rehlingen, hatten Sie eben schon angesprochen, wie wichtig das ist für Ihr Metier, für die Public Relation und die Eventagentur. Wie viele Telefonnummern haben Sie in Ihrem Firmenverzeichnis?
Wir haben einen Verteiler von tausend, ich denke mal 20.000 ist unsere Database, die wir wirklich haben mit E-Mails und mit Telefonnummern. Und das Allerwichtigste aber sind eben Handynummern von Leuten, die man wirklich so gut kennt, dass man ihnen wirklich noch 2 Stunden vor dem Event nochmal eine SMS schicken kann und sagen kann, der Chauffeur kommt irgendwie 10 Minuten früher oder später oder solche Feintuning-Sachen zu machen. Also das ist wirklich von existenzieller Wichtigkeit. Und das ist aber auch genau das, was die wenigsten Leute haben und können. Und da muss man eben auch enorm diskret mit umgehen. Also wir sind auch bekannt dafür, dass wir auf unserer Database sitzen wie eine Glucke und nichts rausgeben, ja, weil wir wirklich schon aus Datenschutzgründen, weil einfach Leute auch teilweise gefährdet sind, das können wir gar nicht machen. Und da achten wir wirklich extrem drauf, dass unsere Daten bei uns bleiben und wirklich nur privat und nur da eingesetzt werden, wo die Leute es auch wollen, ja. Also wir wissen auch genau, wo die Leute ihre Einladung hingeschickt haben wollen. Und das ist ja, der eine möchte es ins Büro, der eine möchte es an die Privatadresse und so weiter. Und diese ganzen fein getunte Database, das ist unser wirkliches Kapital. Und über das wachen wir auch wie über einen heiligen Gral.
Und Verschwiegenheit, Diskretion gehört zum
Absolut, Geschäft. Absolut, weil sonst kann man das einfach das Metier nicht machen, wenn die Gäste das Gefühl haben, dass man irgendwie ihre Nummern und ihre Datas rausgeht, das ginge gar nicht.
Sie wären ja vielleicht doch als Kultursenatorin in Frage gekommen. Ole von Beust wollte Sie ja damals als solche engagieren und Sie haben abgelehnt. Warum?
Das war mal irgendwie im Gespräch gewesen und eine Anfrage gewesen. Aber in der damaligen Zeit sind ganz viele Leute gefragt worden und ich fand es natürlich sehr ehrenvoll. Nur wollte ich ehrlich gesagt meine mühsam aufgebaute Agentur nicht gefährden. Und Politik weiß ich auch nicht, ob das so wirklich mein Feld ist. Ich glaube, da wäre ich zu ungeduldig dafür, immer diese Debatten um alles, wo eigentlich doch alles klar sein müsste. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Also das habe ich zugunsten meines Jobs natürlich abgelehnt.
Ihre bisher größte Herausforderung, was war das?
Ich denke schon, als damals Prinz Haakon hier aus Norwegen eine Reise durch Deutschland gemacht hat und wir als Agentur, was ja wirklich sehr selten passiert, dass ein Land, also eine private PR-Agentur, eine Wirtschaftsagentur fragt, dass wir das organisieren konnten und dass das reibungslos und erfolgreich abgelaufen ist, das war schon eine der etwas größeren Herausforderungen.
Eventmanagement gehört zum Geschäft, hält die Geschäfte am Laufen und ist schon längst ein eigener Geschäftsbereich geworden. Mit welchen Aussichten für die Zukunft, Frau von Rehlingen?
Ich glaube, dass das Event-Business weiter wachsen wird. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, auch gerade im Zeitalter der anonymeren Communities, weil nur über Facebook zu kommunizieren, ist auf die Dauer wahrscheinlich auch nicht genug. Insofern glaube ich, dass das wirklich sich persönliche Treffen und Zusammenkommen und an Events wirklich teilzunehmen, das persönliche Erleben, extrem wichtig ist. Und alles, was damit verbunden ist, der ganze Stil, wie man eingeladen wird, ob es jetzt per E-Mail ist oder ob es wirklich auf Büttenpapier mit schöner Tinte, das wird immer mehr kultiviert werden, weil da kann man sich immer mehr unterscheiden und eben auch die Qualität der Veranstaltung, was geboten wird, welche Gäste da sind. Ich denke, dass das noch weiter an Bedeutung gewinnen wird.
Frau von Rehlingen, vielen Dank für Ihren Besuch. Ein junger Pianist bringt gleich die Tasten zum Klingen. Er heißt Martin Stadtfeld. Und Martin Stadtfeld spielt den Satz aus Bachs Klavierkonzert Nummer 2 E-Dur. Was war der Grund, dass Sie sich gerade ihn gewünscht haben als Interpret?
Wir haben Martin Stadtfeld mal als Interpreten engagiert für eine Veranstaltung in Düsseldorf. Da hat der Prinz Albert von Monaco seine Umweltstiftung vorgestellt und da hat er gespielt und war so göttlich. Und ich fand, dass er so einen modernen und großartigen Bach spielt, dass das einfach mein Favorite ist.
Die PR- und Eventmanagerin Alexandra von Rehlingen war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung nochmal.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. ermöglicht durch ihre Gebühren.